Heute sprechen wir über den dualen Studiengang Hebammenwissenschaft. Dual bedeutet, dass man gleichzeitig eine Ausbildung macht und studiert. Wenn du dich für einen medizinischen Beruf interessierst, der gleichzeitig sehr sozial ist, könnte der Studiengang Hebammenwissenschaft genau das Richtige für dich sein. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein unglaublich wichtiger Beruf mit viel Verantwortung und mit der besonderen Möglichkeit, Menschen und Familien in sehr prägenden Momenten zu begleiten. Unsere Gästin Lucia wird Hebamme und erzählt uns in dieser Folge, wie ihr Studienalltag zwischen Universität und Klinik aussieht. Außerdem sprechen wir darüber, was den Beruf der Hebamme ausmacht und welche Aufgaben damit verbunden sind. Ich kann euch schon mal anteasern, es wird sehr spannend. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hi auch an meine Kollegin Annabelle.
Hi. Franziska und ich sind Studienberaterin an der Uni Mainz und wir wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Heute sprechen wir mit Lucia. Willkommen, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und wir starten immer direkt am Anfang mit, eigentlich immer mit dieser Frage. Wie bist du denn zu Hebammenwissenschaft überhaupt gekommen? Also wie bist du vorgegangen bei deiner Studienwahl? Wann wusstest du, okay, ich will so einen sozialen Job machen, hol uns doch mal rein.
Ich habe jetzt auch die Tage nochmal überlegt, wie ich da eigentlich drauf gekommen bin. Ich glaube, bei mir hat das so ein bisschen länger gedauert. Das war eher so ein längerer Prozess, nicht dieses typische, boah, als Kind wusste ich direkt, ich will Hebamme werden. So, sage ich jetzt mal so in der 10. Klasse, wenn man dann schon so langsam überlegt, okay, langsam sollte man sich vielleicht mal entscheiden, in welche Richtung man geht. Ich fand immer soziale Arbeit oder halt irgendwie allgemein was mit Menschen arbeiten immer ganz spannend. Auf der anderen Seite fand ich aber auch Medizin ganz interessant, aber war mir dann irgendwie nicht so ganz sicher. Dann irgendwann habe ich soziale Arbeit so komplett abgelegt und war dann eher bei Innenarchitektur und Hebamme fand ich dann auf einmal ganz spannend. Irgendwie waren so komplett andere Sachen. Aber dann habe ich halt schon irgendwie gemerkt, dass Innenarchitektur mir nicht so menschenbezogen genug ist. Dann hatte ich ein Au-pair-Jahr gemacht. Dann war ich bei einer Auslandsfamilie und dann hat man halt irgendwie ja auch, also weil die ein neugeborenes Kind hatte, hatte man dann so ein bisschen diesen Bezug dazu gehabt und das fand ich super interessant. Und danach habe ich dann halt auch Praktika gemacht und dann nach diesen Praktikern habe ich dann schon direkt gemerkt, dass das auf jeden Fall was für mich ist. Das fand ich richtig, richtig toll. Also einmal im Krankenhaus war ich und dann auch bei einer also freiberuflichen Hebamme.
Oh, cool.
Dann hat man natürlich dann auch direkt alles gesehen. Das war richtig, richtig schön, genau. Und danach war ich mir dann definitiv sicher, dass ich Hebamme werden möchte, ja.
Sehr cool. Jetzt ist das ja ein besonderer Studiengang, über den wir heute sprechen, weil wir in dem Podcast eigentlich hauptsächlich über so Universitätsstudiengänge sprechen und das ist auch ein Universitätsstudiengang. Was ihn aber besonders macht, ist zumindest an der Uni Mainz, dass es unser einziger dualer Studiengang ist. Duales Studium bedeutet, das habe ich am Anfang schon gesagt, man macht eine Ausbildung und gleichzeitig studiert man.
Genau.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was macht denn dieses Studium zu einem dualen Studium? Wie sieht das überhaupt aus? Also was heißt denn dual studieren in diesem Fall jetzt?
Genau, also bei uns läuft es eigentlich so ab, dass wir während dem ganz normalen Semester sind wir dann auch in der Uni oder bei uns, das ist dann ja nicht auf dem Campus, sondern bei einem anderen Gebäude, aber dann sind wir auch ganz normal, haben wir einfach Uni während der Semesterzeit, aber dann während der semesterfreien Zeit sind wir dann im Krankenhaus eingeteilt, genau. Und das sind wir dann entweder im Kreissaal oder in der Wochenbettstation. Teilweise sind wir auch mal so kurze Einsätze, entweder in der Gyn oder auch auf der Neo oder jetzt auch in der Gyn-Praxis. Also es variiert dann auch immer ein bisschen, aber eigentlich so diese zwei Schwerpunkte, das ist der Kreissaal und die Wochenbettstation.
Jetzt hast du schon zwei Begriffe gesagt, die unsere HörerInnen wahrscheinlich nicht kennen. Also die Gyn ist eine gynäkologische Abteilung, also im Endeffekt die Frauenklinikabteilung.
Genau, also wo man mit jeglichen gynäkologischen Erkrankungen, also Frauenerkrankungen sozusagen hinkommt, aber jetzt auch nicht direkt spezifisch auf Schwangerschaft. Also sei es jetzt auch einfach nur ein Tumor an der Brust oder so. Also das kann alles Mögliche sein.
Genau. Und die Neo, hattest du noch gesagt?
Die Neo, da sind sozusagen die Neugeborenen, denen es aber nach der Geburt dann nicht so gut geht oder auch dieses Typische, was man vielleicht kennt, Frühgeborene, die kommen dann auch auf die Neo und werden da dann versorgt. Genau.
Okay, alles klar. Danke für die Erklärung. Perfekt.
Und du hast ja eben schon erklärt, ne, ihr seid in den Semesterferien dann am Arbeiten und da am praktisch Lernen. Wie ist denn das? Dann verdient ihr doch auch Geld, oder? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil das unterscheidet ein duales Studium ja auch nochmal von einem rein theoretischen Studium.
Genau, definitiv. Also wir verdienen das ganze Jahr dann aber auch über, also jetzt nicht nur in der Praxisphase, sondern die ganze Zeit. Und das ist dann, boah, ich muss nochmal überlegen, ich glaube im ersten Semester ist dann irgendwie 1.000 1100, 1200 und dann steigert sich das immer pro Jahr, pro Semester ein bisschen. Genau, aber das ist natürlich dann schon sehr angenehm, sehr praktisch, dass man irgendwie dann daneben noch so einen kleinen Verdienst hat. Das ist schon echt ganz schön, das stimmt. Klar, das unterscheidet sich dann stark von den anderen Studiengängen, wo man dann halt das Geld dann nicht dabei verdient. Genau.
Okay. Wir steigen auch gleich ein, was man eigentlich da macht, also in der Hebammenwissenschaft und auf welchen Beruf es hinausläuft und was dann auch diesen Beruf beinhaltet, weil da kannst du uns, glaube ich, ganz viel schon erzählen, weil du ja schon die ganze Zeit in der Praxis bist, was irgendwie auch sehr cool an diesem dualen Studium ist, also dass man eben sowohl in der Theorie als auch in der Praxis es direkt weiß, was kommt da jetzt in der Praxis auf mich zu, finde ich ganz spannend und cool. Aber um das direkt mal zu klären, also es ist ja, glaube ich, auch mittlerweile Voraussetzung, dass man so ein duales Studium gemacht hat, um Hebamme zu werden. Was braucht man denn, um in dieses Studium reinzukommen? Bewirbt man sich ganz normal, so wie man sich halt für Psychologie und Medizin und so weiter bewirbt? Oder wie läuft es ab? Weißt du das?
Genau. Mhm. Ich habe jetzt nochmal tatsächlich auf der Website geguckt, weil bei mir ist jetzt noch ein bisschen her. Aber ich habe mal geguckt und zwar, man braucht auch einen Ausbildungsvertrag mit einer kooperierenden Einrichtung. Und zwar ist das dann entweder die Unimedizin Mainz oder das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz. Also man kann entweder in Mainz die Praxisphase machen oder in Koblenz.
Ah, okay.
Den braucht man dann erstmal. Das bedeutet, man bewirbt sich da dann vor Ort. Mhm. Und wenn man dann da eine Zusage bekommt, dann kann man sozusagen, das ist dann zwischen dem 1. Juni und dem 1. September, eine Online, also auf diesem Online-Bewerbungsportal dann von Jugustine kann man sich dann bewerben. Ich habe jetzt auch mal geguckt, was da diese Zugangsberechtigung, also was die Voraussetzungen sind. Und das ist dann entweder die allgemeine Hochschulreife, also das Abitur oder halt dann das Fachabi. Falls man das dann aber nicht hat, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man mit einer passenden Berufsausbildung, die man davor gemacht hat, dass man dann trotzdem den Zugang noch bekommt. Und das wären dann zum Beispiel Gesundheits- und Krankenpfleger oder Pflegefachfrau oder Mann und Krankenschwester oder Krankenpfleger. Also dann hat man auch nochmal die Möglichkeit, dann auch zum Studium zugelassen
also
zu werden.
Also nochmal sozusagen seine Richtung zu verändern. Sehr cool, danke, dass du uns das erklärt hast. Genau. Also, das ist auch übrigens immer, wenn ihr da Fragen zu habt, zu diesem Zugang, könnt ihr immer euch an uns wenden, also an oder an die zentralen Studienberatungen von den Unis, wo das angeboten wird, weil wir sind natürlich nicht die Einzigen, die das anbieten. Aber jetzt können wir ja gleich mal einsteigen ein bisschen in, was du denn da genau so machst.
Also ich würde gerne nochmal festhalten, das heißt, ich brauche erstmal den Ausbildungsvertrag, den muss ich in meiner Tasche haben. Dann kann ich mich bei uns bewerben, ne? Oder auch bei anderen Unis, wie Franzi es gesagt hat. Und bei uns ist es auch so, ich weiß es jetzt nicht, wie es für andere Unis ist, aber es geht mit der fachgebundenen Hochschulreife oder auch mit der Fachhochschulreife. Das sind nämlich so zwei unterschiedliche Sachen, die auf den Zeugnissen draufstehen können und natürlich auch mit Abi.
Da wollte ich auch noch was dazu sagen. Also auch als ich jetzt sozusagen meinen Studienplatz gesucht habe, das ist schon, was Hebamme betrifft, schon auch ein bisschen wuselig, sage ich mal, weil einfach dadurch, dass jede Universität andere Zeiten hat, wann das Bewerbungsportal quasi geöffnet wird. Oder bei manchen muss man sich erst, wie gesagt, beim Krankenhaus melden und dann bei der Uni. Bei anderen ist es aber auch anders, dass man erst an der Uni oder Hochschule sich bewerben muss und dann im Anschluss. Deswegen, ich glaube, da sollte man sich wirklich irgendwie einfach so einen Plan schreiben, alle Unis oder Hochschulen, wo man sich bewerben möchte, dass man sich das ordentlich aufschreibt, dass man weiß, okay, dann muss ich da abgeben, dann muss ich hier meine Bewerbung abgeben, weil ansonsten wird es auch ein bisschen ein bisschen Chaos und wäre dann schade, wenn es deswegen wegen der Organisation dann irgendwie nicht klappt, weil man verpasst hat, irgendwie da seine Bewerbung abzuschicken.
Okay, genau. Guter Tipp. Ja. Also ihr habt es jetzt geschafft. Wir sind durch mit den, mit den ganzen bürokratischen Kram. Wir tauchen jetzt mal ein in die Inhalte. Was macht ihr denn inhaltlich? Was lernt man denn so für Sachen? Sowohl also und gerade auch an der Uni, aber auch in dem praktischen Teil. Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben?
Genau. Also ich meine, wenn wir erstmal gucken, was so die Aufgabenbereiche von der Hebamme ja sozusagen sind, das ist ja erstmal quasi die Schwangerschaft, dann Geburt und Wochenbett. Das sind ja quasi diese drei Bereiche, wo die Hebamme dann der werdenden Familie und gerade auch der Schwangeren hilft und sie unterstützt. Und das sind dann auch so diese drei Fokusbereiche sozusagen, was wir an der Uni lernen und dann auch dann in der Praxis dann ja natürlich auch umsetzen dürfen. Und dann neben diesen drei Aspekten haben wir sozusagen dann auch einfach noch den Punkt quasi auch Gynäkologie, dass wir da auch so ein bisschen uns bewegen können sozusagen und wissen, wie das da läuft. Ja, dann auch noch so zusätzliche Sachen, ich weiß nicht, zum Beispiel auch mal ein Modul Pharmakologie, dass man auch da irgendwie so ein bisschen reinblicken kann. Also das ist eigentlich so ein ganz gemischtes Feld, das ist ganz schön. Dann zusätzlich natürlich kommt jetzt zum Studium auch, dass es auch der Fokus auf wissenschaftliche Arbeit ist.
Ja.
Das ist natürlich jetzt dazugekommen. Das bedeutet auch, in jedem Semester haben wir eigentlich ein Modul, wo es um wissenschaftliche Arbeit geht. Wie macht man das? Wie schreibt man eine Hausarbeit oder ein wissenschaftliches Poster? Wie macht man das? Genau, das bedeutet, dass jetzt irgendwie halt so der Schwerpunkt auf diesen beiden Sachen, dass das noch dazu kommt. Genau.
Hat man eigentlich auch sowas, wie hat sich die Geburt historisch entwickelt?
Genau, das hatten wir, ich glaube, im zweiten Semester oder so, dass man da mal drüber geguckt hat, wie das abgelaufen ist. Also das ist natürlich dann auch spannend, irgendwie zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat, zu jetzt dem Standpunkt, wie es ist.
Sehr cool. Aber das heißt, ihr macht wirklich in der Theorie, und wir müssen unbedingt auch gleich über die Praxis reden, weil ich glaube, dass das ganz viele sehr interessiert, aber man macht in der Theorie wirklich medizinische Inhalte. Das heißt, du musst dich auch mit Anatomie und sowas beschäftigen.
Also unter anderem auch. Also ich finde das Schöne gerade an Hebammen ist ja eigentlich, dass es irgendwie für alle Leute, die Medizin interessant finden, ist es ein Anlaufpunkt. Aber auch, was du in der Einleitung ja auch gesagt hast, dass es irgendwie für Leute, die Soziales super mögen, dass es da auch was zu finden gibt. Mhm. Also Leute, es mischt sich irgendwie mit medizinischen Inhalten, aber auch mit sozialen Inhalten, aber auch emotionalen oder auch psychologischen Inhalten. Also das ist super spannend, dass das irgendwie einfach so ein schöner Mix ist.
Mhm. Ja. Und jetzt das zum Beispiel mit Anatomie, da kam mir direkt die Frage in den Kopf, sitzt ihr da irgendwie mit den Medizinern, MedizinerInnen zusammen, also den Studis von dem, oder habt ihr immer eigene Vorlesungen und Veranstaltungen?
Wir haben tatsächlich immer eigene Vorlesungen. Also wir haben auch wirklich, also wir sind ja immer so eine Gruppe, also bei uns sind jetzt 16, meine ich. Also eine ganz kleine Gruppe, und dann sind wir eigentlich auch immer nur zusammen.
Ach, das ist auch nochmal gut zu wissen, ne? Dass das so eine mini kleine Gruppe ist, dass es so total familiär ist.
Ich glaube, es sind 30 Plätze eigentlich, also quasi 15 aus Koblenz, 15 aus Mainz. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist, was ich im Kopf habe. Mhm. Also rein theoretisch auf 30 kann man aufstocken, aber wir sind jetzt 16. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir der erste Durchgang sind und da das dann auch einfach noch ein bisschen mit organisatorischen Sachen dann was zu tun hat. Aber jetzt auch in den höheren Semestern sind auch mehrere Leute drin.
Aber eher Klassengröße einfach.
Genau, ja, cool. Es ist sehr familiär auf jeden Fall. Ja.
Wenn wir jetzt nochmal zu den Inhalten gehen, wenn diese medizinischen Inhalte, von denen wir jetzt schon angefangen haben zu sprechen, und Anatomie ist ja wahrscheinlich nur ein was davon, kannst du da so ein bisschen in ein Deep Dive machen? Also kannst du mal so ein bisschen erzählen, mit was man sich da beschäftigen muss? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt nicht, ist es wirklich der ganze Körper, geht es um Medikamente? Also es ist ja ein unglaublich großes Spektrum an Wissen, das ihr auch braucht in der, sowohl was die Schwangerschaft angeht, als auch was die Geburtsbegleitung angeht, als auch was das Wochenbett angeht, weil es ja die Mutter betrifft oder die gebärende Person, als auch das Kind, das da auf die Welt kommt. Das heißt, da muss man ja wahrscheinlich ziemlich viel wissen, oder?
Ja, definitiv. Also quasi, wenn wir jetzt nur auf diesen medizinischen Teil gucken, erstmal so Anatomie. Klar, unser Fokus, sage ich jetzt mal, ist ja das weibliche Becken. Aber natürlich kommt dann auch noch der Rest vom Körper mit dazu. Kann man da nicht einfach auslassen.
Ja.
Also, dass man quasi dann schon, das ist dann im ersten, zweiten Semester, dass man dann Anatomie einmal durchgeht. Und wirklich halt alles, was dazugehört, sei es jetzt Knochen, sei es, also wie gesagt, knöcherne Strukturen, sei es muskuläre Strukturen. Mhm. Aber das ist jetzt trotzdem nicht so der riesige Umfang wie jetzt in einem Medizinstudium oder so. Also so kann man sich das nicht vorstellen. Aber ja, es ist schon definitiv wichtig, und dass man einfach so eine Grundsatzvorstellung davon hat. Also ja, ist schon auch anstrengend, das will ich jetzt nicht verbergen, definitiv nicht.
Ja.
Aber dann quasi im späteren so, unser Fokus, sage ich jetzt mal, ist wirklich auf dem Becken.
Mhm. Man lernt doch dann bestimmt auch so biochemische Prozesse zu verstehen, was da passiert bei einer Geburt, oder?
Ja, das definitiv auch. Also auch alles, was so mit Hormonen zu tun hat, wo wir jetzt auch nochmal bei medizinischen sind, genau alles, was mit dem Hormonsystem zu tun hat, auch das Nervensystem ist natürlich auch eine wichtige Sache bei der Geburt. Wie sieht es aus, wie das Nervensystem reguliert wird? Das macht einen Unterschied, ob man jetzt gestresst in eine Geburt reingeht oder ob man irgendwie ganz bei sich ist. Mhm. Und definitiv. Also das lernen wir auch. Wir hatten im ersten und zweiten, ich glaube im ersten ist das auch der Fokus gewesen, hatten wir halt einmal Anatomie, aber wir hatten auch Physik, also aber nur so ganz kurzen Input. Also das war jetzt nicht super breit gefächert, aber dass man halt auch da irgendwie, ich weiß nicht, da waren so...
Was lernt man da?
Also Physik? Sachen irgendwie wie ein Auge funktioniert, so mit, aber das war jetzt nicht irgendwie super tiefgreifend. Mhm. Also da muss man jetzt keine Angst haben, dass man irgendwie ein Physikum oder sonst was, wie das bei den Medizinern ist, das muss man jetzt nicht absolvieren. Aber dass man schon auf jeden Fall so einen allumfänglichen Einblick bekommt, wie ist der Körper aufgebaut, wie funktioniert der Körper, und dann
Und wahrscheinlich wie, also bei der gebärenden Person wie beim Kind auch, weil das, macht ja auch das danach, und da geht es ja dann ganz, ganz viel auch darum, was das Kind gerade braucht und wie sich das entwickelt und so. Wahrscheinlich werdet ihr euch damit auch beschäftigen.
Genau, oder? Wir haben dann auch Thema fetale Entwicklung, also Embryologie bedeutet das.
Ah, cool.
Genau, also ja, da das müssen wir dann auch lernen, wie sich das überhaupt, wie kommt es denn eigentlich dazu, wie wächst das Kind, was entwickelt sich da, was entwickelt sich als erstes, wann kann das Kind sehen, solche Sachen. Also das lernt man dann natürlich schon. wann entwickeln sich die Organe allgemein? Das ist ja schon wichtig, damit man auch einfach weiß, okay, in welcher Phase muss man auf was achten? Was kann denn jetzt passieren? Also genau, das ist auch ein großes Thema.
Cool. Ja. Wir können ja mal diese drei Bereiche, die du am Anfang genannt hast, die eine Hebamme begleitet. Wir gehen die jetzt einfach mal Schritt für Schritt, wenn du willst, miteinander durch. Also, weil jetzt mal in die Praxis geguckt und dann wird vielleicht auch klar, warum ihr diese theoretischen Inhalte auch braucht und warum ihr auch ja so den aktuellen Forschungsstand wahrscheinlich auch braucht. Weswegen das wirklich cool ist, dass das so eine Mischung ist aus Uni-Studium und Praxis. Wir fangen mal bei der Schwangerschaft an. Was macht denn eine Hebamme während der Schwangerschaft?
Genau, eine Hebamme begleitet die Frau oder halt auch die werdende Familie einfach in der Schwangerschaft bei Beschwerden oder bei auch dem physiologischen Ablauf einfach, wie man sie unterstützen kann. Mhm. Bei Vorsorgeuntersuchungen, dass man auch sieht, okay, es ist weiterhin alles okay oder muss man irgendwie was machen, damit es verbessert wird. Oder auch einfach, sag ich jetzt mal, die Beschwerden, die auch in der Schwangerschaft dazukommen. Sei es jetzt, dass man Übelkeit hat, wie kann man damit umgehen? Einfach sozusagen, dass man da so eine unterstützende Person an seiner Seite hat und weiß, wie man ansprechen kann, der einem da hilft.
Genau. Kann ich wirklich sagen, ist unfassbar wichtig. Ja. Ja, dass man einfach jemanden hat, eine Person, wie du sagtest, die man ansprechen kann, weil die Symptome und die Sachen und die Beschwerden auch, aber auch die Verläufe von Schwangerschaften super unterschiedlich teilweise sind. Und es ist einfach sehr, sehr cool, wenn man dann eine Person hat, man erlebt das ja zum ersten Mal, kann ich aus eigener Erfahrung einfach sagen, dass man dann erstmal denkt, oh mein Gott, was macht mein Körper hier gerade? Und es ist sehr, sehr schön, wenn da eine Person ist, die einen auch so ein bisschen beruhigt und sagt, das ist alles normal, was hier gerade passiert. Ja, du hast jetzt Sodbrennen, weil dein Magen muss jetzt gerade Platz machen für dein Baby und so weiter und so fort. Also das sind einfach so super wichtige Sachen, dass man mit jemandem zu tun hat, die sich damit auskennt und sich halt wirklich auch theoretisch damit beschäftigt hat und praktisch damit beschäftigt hat, was es denn für den Körper bedeutet, so ein Kind auszutragen. Also fand ich sehr, sehr wichtig.
Und da fand ich es eigentlich auch wieder voll schön, weil es dann kombiniert ist mit dem medizinischen Hintergrundwissen sozusagen. Okay, was passiert denn zum Beispiel jetzt bei Sodbrennen? Ne? Was passiert denn da im Körper allgemein? Aber dann auch diese ja fast psychologische Schiene ja auch, okay, wie kann ich jetzt eine Unterstützung für die Frau sein? Und ja, dass sie sich auch gut in ihrer neuen werdenden Mutterrolle quasi einfinden kann und das irgendwie ohne Angst oder mit weniger Angst oder irgendwie eher so positiv. Und
würde mich jetzt über beides interessieren, falls du es noch erklären kannst. Kannst du irgendwas sagen zu Sodbrennen? Also so grob weiß ich auch was, aber was, warum, ja.
Genau, es ist einmal dieser eine Punkt, dass dadurch, dass natürlich die Gebärmutter größer wird, dass das Kind braucht Platz, sodass halt der Rest der Organe irgendwie zur Seite geschieben wird. Dann gerade natürlich eher am Ende der Schwangerschaft oder im Fortschritt der Schwangerschaft. Das bedeutet natürlich einfach, dass der Magen dann auch ein Stückchen nach oben rutscht, dass dann einfach die Magensäure schneller nach oben kommen kann, dass dann natürlich dann ein bisschen der negative Aspekt dabei ist. Aber ich glaube, es hat dann auch zusätzlich noch eine hormonelle Funktion, dadurch, dass auch einfach Progesteron entspannt die Muskulatur. Ja. Und dadurch, dass es dann einfach nicht so zurückgehalten werden kann, auch kommt dann natürlich das Zusammenspiel dann dazu.
Ja, meine Hebamme hat immer gesagt, dein Progesteronhormon macht alles weich, was in deinem Körper ist. Alle Öffnungen, alles wird quasi schon weich gemacht und vorbereitet und alle Bindegewebe werden weich und elastisch und das merkt man auch. Das merken wir. Ich finde gerade diesen psychologischen Aspekt, den du angesprochen hast, in dem Beruf, den du jetzt anstrebst und den du ergreifen möchtest, super wichtig.
Ja.
Und ich glaube, deswegen ist es auch mir so wichtig gewesen, im Intro auch zu sagen, dass es sich da wirklich um einen sozialen Beruf handelt, weil das wirklich auch eine beratende Funktion ist, die eine Hebamme, glaube ich, eine beratende Funktion, die sie einnehmen muss, auch ein Stück weit. Und ich glaube auch, dass das gar nicht unterschätzt werden darf, wie wichtig dieser Aspekt für die PatientInnen ist.
Das stimmt.
Absolut. Das stimmt. Also mir ging es auf jeden Fall so, ich fand das sehr, sehr hilfreich, da beraten zu werden und auch mal tröstende Worte zu hören, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man sich Sorgen macht, wenn man vielleicht auch Ängste hat, weil diese hormonellen Veränderungen ja unheimlich viel auch mit der Psyche machen können. Und also das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt auch von diesem Beruf.
Wie weit lernt ihr das denn? Das würde mich interessieren. Also lernt ihr eigentlich Kommunikationsstrategien? Also wie gehe ich eben mit einer weiblichen Person um in so einer Situation oder?
Schon, also ich muss auch gerade noch mal überlegen, im ersten Semester, meine ich, hatten wir auch ein Modul, wo es jetzt explizit wirklich darum ging, aber auch teilweise, wie wir auf uns quasi auch aufpassen können. Weil das ist
ja
natürlich
klar.
auch wichtig, so bei sehr emotionalen Situationen auch, okay, wie kann ich jemandem helfen, aber mich dabei irgendwie nicht verlieren. Also das war dann auch Teil des Studiums.
Mhm.
Genau, und ansonsten ist immer mal hin und wieder irgendwie so ein kleiner Einschub, dass das dazu kommt. Aber ich glaube, das war eigentlich so dieses einzige, jetzt ausschließlich Kommunikation und wie geht man damit um. Und genau, aber grundsätzlich ist immer ab und zu mal so ein Einschub, dass man auch nochmal hier dran erinnert wird quasi, okay, Leute, das ist wichtig, so könnt ihr mit jemandem umgehen. Auch einfach, ich glaube, so nach dem ersten Praxiseinsatz merkt man das auch erst richtig, okay, was kommt da auf einen zu? Davor kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen, welche Situationen jetzt eigentlich einen irgendwie emotional, wo man selber halt unterstützen möchte, dass man gar nicht weiß, okay, was kann ich denn sagen, was ist denn jetzt angebracht, was ist passend oder was auch einfach zu viel oder wo würde auch mal Ruhe gut tun. Das merkt man quasi auch erst danach, deswegen so ab und zu auch einfach, wenn man die Dozenten drauf anspricht, ey, können wir nochmal darüber reden? Also die sind auch sehr flexibel und offen, dass sie dann auch immer ein offenes Ohr haben und das dann direkt quasi auch einschieben und möglich machen, dass wir dann darüber reden.
Oh, das ist genau. echt sehr, sehr schön. Und das ist ja auch super wichtig, dass ihr auch unterstützt werdet dann dabei. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, das würdest du noch erzählen wollen zum Thema Schwangerschaft? Wir haben jetzt gesagt, wir gehen diese drei Bereiche mal durch. Also untersucht ihr auch Schwangere oder lernt ihr das, Schwangere zu untersuchen und zu gucken, wie weit das Baby ist? Oder ist das was, was dann eher die Frauenärztinnen machen? Oder ist das ein Zusammenspiel? Das war mir tatsächlich nie so richtig klar.
Dadurch, dass wir jetzt gerade tendenziell eher nur im Kreissaal, also quasi während der Geburt die Frau begleiten, sind wir noch gar nicht so im Thema Schwangerschaft. Was passiert da eigentlich drin? Das kommt jetzt quasi erst im Externat, da können wir nachher nochmal drauf eingehen, dass wir quasi auch wirklich in der Schwangerschaft Schwangere begleiten. Dadurch kann ich da jetzt gar nicht so viel aus Erfahrung sprechen. Was jetzt aber grundsätzlich einfach ist, eine Frau hat ja auch rein theoretisch die Möglichkeit, dass sie während der Schwangerschaft nur bei einer Hebamme auch die ganzen Untersuchungen durchführen lässt. Jetzt mal abgesehen von den Ultraschalluntersuchungen, das kommt ja dann auch, aber das ist ja jetzt erstmal noch nicht so unser Bereich. Deswegen, da ist schon definitiv, dass die Hebamme auch die ganzen Untersuchungen selbstständig machen kann und wir dann auch untersuchen. Dann gibt es ja diese Leopoldschen Handgriffe, dass man guckt, wo liegt das Kind, wie groß ist das, ist die Entwicklung auch gut, dass man das Kind regelmäßig misst. Das ist auch einfach dieser typische Hausbesuch, sage ich jetzt mal, dass man guckt, okay, ist das Kind gut gewachsen, ist, dass das definitiv so unsere Aufgaben sind bei so einem Schwangerschaftsbesuch. Genau, also da ist die Hebamme direkt mit dabei, genau. Aber natürlich arbeitet sie dann auch Hand in Hand mit dem Gynäkologen, wenn die Frau dann sozusagen beides in Anspruch nimmt, genau. Dass man dann irgendwie sich so austauscht, damit man natürlich auch immer dann weiß, wie das ist. Und dafür gibt es dann natürlich den Mutterpass, dass man dann alle Informationen da direkt rausziehen kann.
Genau, vielleicht für alle, die nicht wissen, was ein Mutterpass ist, magst du das mal kurz erklären?
Genau, ein Mutterpass bekommt quasi jede Schwangere. Und da werden dann immer nach einer Untersuchung einfach gewisse Daten eingetragen. Sei es jetzt, was ich auch gerade gesagt habe, wie groß das Kind ist, welche Lage das ist, also wo das Kind liegt. Dass man das einfach immer, dass man so eine Kurve hat, damit man nachvollziehen kann, ob alles okay ist. Dann zusätzlich aber auch einfach so Grundinformationen von der Anamnese, ob die Frau gesund ist oder ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Genau, solche Sachen. Dann aber auch Impfungen, die dann auch wichtig sind in der Schwangerschaft, ob die abgedeckt sind oder nicht. Einfach, dass man so, wenn man das Buch bekommt, quasi das kleine Büchlein, dass man mit einem Blick sehen kann, okay, wo muss man nochmal nachschauen oder ist alles im Reinen, dass alles okay ist.
Sehr cool. So eine kleine Akte für alle zum Reingucken. Sehr
genau.
cool. Ja, super.
Springen wir zum nächsten Abschnitt. Auch wenn mir ehrlich gesagt gerade nicht klar ist, welcher das ist.
Geburt. Aber auf jeden Fall das, wo du wahrscheinlich am meisten schon erzählen kannst zu.
Genau.
zur Geburt. Also du hast ja gesagt, ihr begleitet schon, ihr seid jetzt schon auch im Kreissaal. Das heißt, war das von Anfang an so?
Teilweise eigentlich ja. Also ich glaube, bei manchen war das so, dass die erst einfach, damit die so einen Überblick bekommen, okay, wie läuft eigentlich Krankenhaus ab, dass man erst im Wochenbett oder allgemein in einer gynäkologischen Station ist, damit man einfach dieses Krankenhausalltag, wie geht man mit Patientinnen um, dass man das einfach mitbekommt. Aber dann relativ zügig, also ich glaube, manche waren auch direkt im ersten Einsatz, aber dann erst so eher tendenziell so zweiter Einsatz, dass man dann auch in den Kreissaal gekommen ist. Genau. Also ich würde mal sagen, wenn wir so im ersten, zweiten Semester jetzt einfach mal starten.
Ja.
Ich glaube, da ist einfach eine ganz, ganz große Aufgabe von jedem zukünftigen Student, Studentin, dass man einfach beobachtet. Dass man guckt, was macht die Hebamme, was macht die Frau vor allen Dingen, wie bewegt sie sich gerade, was macht sie vielleicht für Geräusche, dass man einfach wirklich wie so ein Schwamm alles aufnimmt und einfach beobachtet. Das hilft wirklich richtig, richtig dolle. Auch jetzt gerade so im Hinblick, jetzt im 5. Semester merkt man wirklich, okay, das so am Anfang hat sich das vielleicht auch komisch angefühlt, einfach nur zu gucken und so, okay, was mache ich denn irgendwie nur so kleine Aufgaben gemacht haben. Aber so im Nachhinein ist es wirklich eine große Bereicherung eigentlich, einfach zu gucken, wie, was passiert hier eigentlich gerade. Dann aber natürlich steigert sich das dann irgendwann so ein bisschen, dass man halt einfach, sag ich jetzt mal, auch so zuarbeitet der Hebamme, dass ja, sie zeigt dir was, dann kannst du das nachmachen, seien es jetzt, sag ich jetzt mal, so Basic-Sachen wie die vaginale Untersuchung. Das ist dann natürlich unter Geburt dann auch so ein Punkt. Man untersucht, wie das Köpfchen steht vom Kind, ob das jetzt alles ganz physiologisch, also alles ganz gut runterkommt oder ob da gerade irgendwie eine Blockade ist. Mhm. Dann jetzt mal abgesehen von Untersuchungen, sondern einfach ganz normalen Tätigkeiten, dass du die Frau unterstützt bei der Wehenveratmung, dass du den Rücken massierst, dass du ihr vielleicht einfach, ja, dass du sie fragst, okay, was kann ich dir denn eigentlich gerade Gutes tun? Und dass man einfach präsent ist, dass man eventuell auch, wenn eine Badewanne gewünscht ist, dass man eine Badewanne richtet, solche Sachen einfach, dass man im Kreissaal ist, wenn das gewünscht ist und ja, die Wehen verarbeitet werden und man da einfach so ein bisschen die Wehen erleichtern kann durch kleine Gesten. Genau,
solches. Das heißt, da lernt man wirklich aktiv von einer erfahrenen Hebamme, wie das Ganze so funktioniert und was man machen kann, richtig?
Genau. Jetzt gerade auch noch, weil es jetzt auch ein Studium ist, kommt auch die Praxisanleitung noch dazu, dass man quasi so, ich glaube, irgendwie 15% oder so braucht man Praxisanleitung. Das ist dann Praxisanleiterin. Dann hat man gesondert mit ihr sozusagen einfach einen Dienst, die dann auf gewisse Sachen ein bisschen mehr noch eingeht. Quasi nicht, dass man einfach nur in Anführungszeichen mit der Hebamme den Dienst macht.
Mhm.
Aber ansonsten, wie gesagt, ist es einfach, die Hebamme zeigt dir die Sachen, die du machen kannst. Du findest dich auch ein bisschen selbstständig einfach im Kreißsaal zurecht. Man guckt sich, also gerade am Anfang einfach wichtig, dass man weiß, wie ist die Arbeitsumgebung, wo sind die ganzen Sachen in den Schubladen. Da sind ja tausende von Schubladen, dass man irgendwie auch weiß, okay, wo ist denn das, wenn ich es anreichen soll. Aber in dem Sinne, sage ich jetzt mal Beispiel, auch diese Massage einfach, fangen wir mal klein an, wo legt man die Hand hin, wo setzt man die an, dass man auch den richtigen Punkt trifft sozusagen am Kreuzbein. Und ja, also das wird natürlich gezeigt oder wie gesagt auch einfach durch Beobachtung viele Sachen dann auch. Und dann bei dieser Praxisanleitung ist das dann einfach quasi gesondert, sage ich jetzt mal, heute ist Praxisanleitung VU, also vaginale Untersuchung, jetzt machen wir das wirklich so Schritt für Schritt, wenn man die Zeit dafür hat im Kreißsaal, wird es dann angeleitet und nochmal explizit gelehrt, dass man sich dafür ein bisschen mehr Zeit nimmt. Genau.
Okay. Aus meinen Notizen springt mich hier die ganze Zeit so ein Wort an und ich glaube, das gehört in den Bereich, aber vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, Simulationslabor von unserem Vorgespräch, was wir ja immer führen. Genau. Das hat doch bestimmt irgendwie was mit dem Bereich zu tun, oder?
Genau, das ist aber tatsächlich in der Uni-Phase, also in der theoretischen Phase. Da haben wir, ja, das gehört quasi auch zu einem Modul dazu, dass wir Simulationstraining haben.
Was heißt das?
Simulationstraining bedeutet, dass wir quasi das Geschehen, was im Kreissaal oder auf der Wochenbettstation passiert oder sonst auch im freiberuflichen Alltag trainieren können an Simulationsfiguren, also an Puppen, ohne dass da ein Patient, eine Frau oder ein Kind dann direkt damit involviert ist sozusagen, dass man ganz entspannt üben kann, wie die ganzen Sachen funktionieren. Also ihr könnt euch das einfach vorstellen, wir haben einen Raum und dann haben wir eine Wochenbettstube, haben wir da so noch einen zusätzlichen Raum, dann haben wir einen Kreißsaal simuliert und dann gibt es einfach verschiedene, Tage, wo dann, sag ich jetzt mal, Geburtsvorbereitungskurs geübt wird. Ja, und dann haben wir uns dann halt alle hingesetzt, haben uns dann mit dem Thema beschäftigt und dann mussten wir alle halt mal so eine Stunde halten, dass man auch einfach so wirklich ins Machen kommt, auch in der Theorie. Weil natürlich das Studium ist jetzt auch ein bisschen theorielastiger, das muss man natürlich auch sagen, als die Ausbildung. Da ist bei uns einfach so ein bisschen Praxiszeit gekürzt worden, deswegen aber dann natürlich umso wichtiger, dass man trotzdem irgendwo die Möglichkeit hat zu üben. Und das ist da eigentlich eine super Alternative, was auch wirklich, ich meine, natürlich bringt das auch ein bisschen Entspannung rein, wenn man ohne Frau, Kind, Geburt, wenn man erstmal was üben kann. Also das ist schon echt ganz schön. Und da halt wirklich hat man, also sag ich jetzt mal von menschengroßer Frauenpuppe bis kleines Kind, also da ist alles mit dabei. Also das ist echt ganz cool. Oder halt auch wirklich so anatomische Modelle mit einem Embryo oder so. Also das ist echt ganz cool, aber wie gesagt auch einfach für eine VU, wo wir gerade bei dem Thema sind, sind auch einfach Modelle, wo man dann auch den Muttermund tasten kann. Das ist auch super cool, dass man sich einfach so Schritt für Schritt daran tasten kann.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, sonst hat man ja vielleicht auch erstmal so ein bisschen Berührungsängste, wenn man, also ist ja eigentlich cool, dass man es erstmal an der Puppe ausprobieren kann, so eine Vaginaluntersuchung,
ja.
bevor man dann an die echte Frau geht, weil das ja sicher auch einfach ja ein sehr intime Untersuchung ist, ne? Und ja. ich glaube, da hat man vielleicht am Anfang auch, kann ich mir vorstellen, vielleicht Berührungsängste.
Zu Recht
man,
ja auch. Ne,
genau, man möchte die Person, man möchte ihr nicht wehtun,
ja.
auch erst recht nicht unter der Geburt und so. Und das ist ja eigentlich ja. ganz cool, wenn man das simulieren kann. Mir fällt auch gerade auf, wir haben einen ganz wichtigen Bereich vergessen, den fand ich super wichtig während meiner Schwangerschaft, das sind die Geburtsvorbereitungskurse.
Ja.
Also ganz wichtiger Bereich der Schwangerschaft, den auch Hebammen gestalten und da gibt ihr wirklich Kurse. Ne?
Und das war
also,
das, was ihr übt, hast
genau.
du
gesagt. Genau. Und das ist ja auch so cool, also so cool, dass das zum Berufsbild gehört. Ich finde, das ist ein so vielseitiges Berufsbild, wo man so viele coole Sachen macht, ja. Also es gibt ja Leute, die machen, ja, ich weiß nicht, irgendwie 24/7 halt einen Bürojob und ihr macht Kurse und dann Kreißsaal und dann Wochenbett und dann nach Hause zu den, gut, da kommen wir später zu. Und ich war, also es ist halt, und Beratung und es ist halt mega vielfältig, ne? Also,
definitiv. Man ja. hat auf jeden Fall auch so für seine spätere Berufskarriere, sage ich jetzt mal, hat man super vielfältige Auswahl. Das ist super schön, das
ja,
stimmt.
Das ist echt schön.
Hast du irgendwas gelernt? Wir sind ja beim Thema Geburten.
Ja, genau. Da sind wir auch noch nicht fertig.
Genau, da habe ich auch noch Fragen. Hast du irgendwas über Geburt gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Oder so, also irgendwas so, ja, weiß ich nicht, irgendeinen Fact, den du raushauen kannst, der den vielleicht, den ich jetzt auch nicht kenne, den Franzi auch nicht kennt.
Also ich muss sagen, allgemein habe ich ganz, ganz viel gelernt. Sage ich jetzt einfach nur mal von der Mechanik, wie das Kind sich durchs Becken dreht. Ich meine, da fängt es ja auch an, da hatte ich gar keine
dreht?
Ahnung.
Dreht? Hast du dreht gesagt?
Genau. Dadurch, dass das Becken natürlich so im Beckeneingang quasi so quer oval ist. Weiß ich nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das ist quasi eher so. Und dann aber...
Du zeigst jetzt was gerade? Was
das soll quer oval sein, das Aha. ist quasi so mein Becken, siehst du?
Also es muss quasi durch ein halb quer oval muss eigentlich was Rundes durch. Das ist jetzt erstmal schwierig.
Genau, das stimmt.
Dafür muss das Baby sich, glaube ich, drehen.
Genau, quasi, also Beckeneingang ist quer oval, dann Beckenmitte ist eher so rund, kann man sich
rund?
Vorstellen.
Okay.
Und Beckenausgang ist dann aber längst oval. Und das bedeutet natürlich, dieser Kopf muss sich immer so passend drehen. Also wir starten quasi der Kopf.
Es dreht sich, glaube ich, wie so ein Korken.
Genau,
das
ist quasi wirklich, wenn das jetzt hier guckt die Nase hin, dann ist erst so passend, dass die Nase zur Seite guckt. Und dann muss ich das so drehen und dann aber halt
durch
dann
diese unterschiedlichen Kreisovale durch.
Sie zeigt jetzt gerade ihre Faust, wie sie durch eine Öffnung, die ihre andere Faust macht, sich da durchdreht. Also ihr könnt es euch hoffentlich vorstellen, ja? Also es dreht sich während der Geburt einmal rum. Ja.
Und auch einfach, also bei solchen Basics in Anführungszeichen, da fängt es ja schon an, dass man irgendwie so, wow, so läuft es also ab. Aber natürlich sage ich jetzt mal so allgemein Kreißsaal. Es ist schon irgendwie einfach super, super spannend zu sehen, wie unterschiedlich jede Frau mit so einer Situation umgeht. Sei es jetzt, dass sie super auf sich selber fokussiert ist. Also wo wir jetzt auch nochmal sind, hatte ich schon mal irgendeine Erfahrung. Also, dass man teilweise, die Frau ist einfach reingekommen, hat gesagt, okay, ich mache ganz allein mein Ding, hat sich quasi, ich weiß nicht, einfach hingelegt, zugedeckt, hat ihre Augenmaske draufgelegt und hat jede Wehe, also es sah aus, als ob sie schlafen würde, aber sie hat jede Wehe so intensiv irgendwie verarbeitet für sich selber. Also das war wirklich richtig erstaunlich, also beeindruckend. Dann, also dass super schöne Geburten ablaufen, dass die Frau einfach super viel Kraft daraus zieht und also das ist super schön. Natürlich auf der anderen Seite, ich glaube, so ganz am Anfang habe ich mir so Geburt auch immer super romantisch vorgestellt. Das ist halt irgendwie, ja, alles super schön, alle sind glücklich, gleich kommt ein Kind, aber natürlich, also es ist dann auch nicht nur die Realität. So manchmal passieren dann natürlich auch schnell Sachen, die man irgendwie voraus gar nicht gedacht hat, was jetzt passiert, dass natürlich dann auch Notfälle kommen können. Also ich glaube auch da einfach wichtig für Leute, ja, die sich unsicher sind, das zu studieren, Hebammenwissenschaft. Natürlich ist das ein super vielfältiger Beruf. Jede Geburt ist anders, jede Geburt hat irgendwie ein anderes Outcome. Da, ja, genau, dass man irgendwie da auch einfach flexibel ist, auch, wie gesagt, auch einfach mal in Notsituationen auch dabei zu sein und da den kühlen Kopf zu bewahren. Das gehört dann am Ende des Tages auch zu unserem Beruf dazu.
Ja, genau. Also zum einen zwar diese schönen Erlebnisse, die du beschrieben hast, aber zu dem Beruf gehört halt eben auch dazu, bei den schlimmen Erlebnissen dabei zu sein und da auch eine Stütze zu sein, ne?
Genau, definitiv.
Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch bei allen medizinischen Berufen
die jetzt in diesem direkten PatientInnen-Kontakt sind, einfach wichtig. Ne? Also, dass man weiß, ich erlebe nicht nur die tollen und schönen und rosigen Seiten, sondern auch die Erkrankungen und Worst Case auch Todesfälle. Das kommt auch vor, es ist sicher nicht die Regel, aber es kann halt passieren. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man weiß, das kann passieren. Und ihr werdet da aber, glaube ich, auch sehr gut drauf vorbereitet und begleitet. Was mich noch interessieren würde, warst du mal bei einer ganzen Geburt dabei, also so richtig von Anfang bis Ende? Also so von Eintreffen in den Kreißsaal, bis das Baby dann kam. Und wie war das für dich?
Boah, ja, definitiv. Das ist natürlich richtig spannend. Ich sage jetzt mal, gerade auch bei Frauen, die eingeleitet werden, die man dann über Tage auch teilweise sieht, dass es dann auch, also einfach wie man so diesen Prozess sieht von, okay, man ist super motiviert und egal, ob jetzt Einleitung oder spontane Geburt, dann gibt es immer so diesen Moment, boah, nee, ich schaff das nicht, ich will das nicht mehr. Und dann einfach so zu sehen, wie sich das entwickelt und dann zum Schluss auf einmal nochmal diese volle Power zu sehen, was für Kräfte dann auf einmal wirken, wirklich. Ja, da irgendwie Teil zu sein, auch diesen Prozess zu sehen, das ist super, super spannend und auch richtig schön. Ja.
Es ist auch einfach so krass, ne, Geburt. Also ich selber hatte noch keine, aber ich habe wirklich da größte Bewunderung dafür. Es ist so krass, dass der weibliche Körper das kann. So von wegen, das weibliche Geschlecht ist irgendwie das schwächere Geschlecht, das ist so ein Quatsch.
Ja.
Also es ist wirklich so krass, was Frauen da leisten.
Ja. Ich fand auch, dass, also das ist jetzt das Einzige, was ich aus dem Nähkästchen plaudere. Ich fand auch, dass dieser Moment am Ende, wo was du gerade beschrieben hast, wo sich alle Kräfte nochmal mobilisieren, um dieses Kind rauszubekommen, das ist wirklich wie, das fühlt sich an wie eine Naturgewalt. Also das ist wirklich was sich aus meiner Perspektive alle dreimal angefühlt hat, wie etwas, was ich dann auch irgendwie nicht mehr so richtig steuern konnte, sondern wo mein Körper einfach gemacht hat. Und das war so gewaltig. Und so, also wirklich naturgewaltig, habe ich nie wieder und in keiner anderen Situation jemals wieder so erlebt, dass mein Körper was macht, was irgendwie anscheinend so halt sein soll, was ich nicht mehr richtig steuern kann, wo ich nicht mehr sagen kann, ich will das jetzt eigentlich gerade nicht, weil es mir viel zu krass, weil der Körper das einfach macht. Und das war wie so eine, ja, es ist wirklich eine Welle und man muss sich da so ein bisschen dann auch einfach dem hingeben und sagen, okay, das lasse ich meinen Körper jetzt machen und er macht das schon so.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch eine krasse Erfahrung. Aber das ist jetzt alles, was ich aus dem Nähkästchen plaudere. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr beeindruckend immer wieder. Und ich muss aber auch wirklich nochmal betonen, das ist mir wirklich wichtig, das auch hier zu sagen, wie entscheidend und wichtig die Begleitung dabei ist.
Mhm.
Wirklich, also eine gute Begleitung zu haben, die auf die Patientinnen guckt und schaut, was braucht die gerade. Ne?
Ja.
Und da sensibel für zu sein. Du hast jetzt gerade die eine gesagt, die sich hinlegen wollte und die wollte gar nichts. Ne? Also die wollte das ganz mit sich ausmachen. Und dann gibt es sicher andere, die brauchen ganz viel Unterstützung und ganz viel Zuspruch. Und ich bin zum Beispiel so eine gewesen, ich wollte auf keinen Fall angefasst werden. Und ich war auch sehr laut.
Ja,
also und das war bei, ja, also da muss man, glaube ich, auch erstmal als außenstehende Person klarkommen. Damit, mein Mann war ziemlich geschockt, weil man diese Naturgewalt auch gehört hat. Genau, ja.
Und das war eben, du hast es ja eben schon gesagt, ne? Daran merkt man auch, wie wichtig dieser Job der Hebammen ist.
Ja.
Man muss sich ja so individuell einstellen.
Ja.
Man kann, glaube ich, so krass viel verändern für die Person, die das erlebt, ob das ein schönes Erlebnis ist oder nicht, ne? Oder was würdest du dazu sagen?
Doch, definitiv. Also auch, wie gesagt, einfach so, also wie gesagt, manche Frauen, die wollen überhaupt nicht irgendwie da irgendwas mit irgendwelchen Einwürfe, sage ich jetzt mal, soll ich dir hier was helfen, soll ich dir da was helfen, sondern einfach wirklich, ey, ich mach mein Ding. Natürlich dann bei anderen Frauen, dass man da gerne unterstützen darf. Und dann merkt man natürlich auch einfach so, mit manchen Leuten kommt man, mit manchen Familien kommt man gut klar, mit manchen, da muss man so ein bisschen seine Wege finden, das ist ja normal, das ist ja menschlich, das ist ja alles gut. Aber natürlich muss man dann auch einfach aufpassen, dass man trotzdem das für die Frau, also für die Gebärende angenehm macht, weil am Ende des Tages ist es nicht meine Geburt, es ist die Geburt für die hier vor mir sitzende Schwangere. Und das ist natürlich einfach auch ein super sensibler Beruf. Ja, einfach, ich meine, niemand anderes bei so intimen Momenten dabei. Man ist ja, also jetzt meine nur von der körperlichen Sache. Ich meine, man sieht die Frauen nackt, man ist bei so einer super anstrengenden Sache dabei, die Schmerzen bereitet. So, das ist natürlich super intensiv, aber auch intim.
Mhm.
Deswegen, da muss man dann einfach so einen guten Mittelweg finden und natürlich. Ja, ich meine, Gewalt in der Geburtshilfe ist jetzt auch kein kleines Thema. Deswegen ist es da, glaube ich, auch einfach wichtig, immer wieder nochmal nachzuhaken, für sich selber zu überlegen, okay, war das gut heute, war das nicht gut, was hätte man verändern können? Und einfach Kommunikation mit der Frau, das ist das A und O. Und wenn das halt verloren geht, das ist schlimm, das ist schade.
Das Thema Gewalt in der Geburt, das würde mich interessieren, ob ihr das auch im theoretischen Teil des Studiums habt, genauso wie das Thema, also Selbstbestimmung von Frauen im Geburtsprozess. Kommt das irgendwie vor?
Ja, also ich muss sagen, also allgemein so unsere Dozenten sind da richtig gut aufgestellt, dass es einfach wirklich Aufgabe von jeder Hebamme sein sollte, zu hinterfragen, was ist gut, was ist nicht gut. So, das ist einfach ein Muss in dem Gebiet. Und das wird zum Glück auch groß behandelt. Genau, also dass man da einfach für sich selber lernt, was beobachtet man im Krankenhaus, was ist gut, was ist nicht gut, aber auch mein eigenes Verhalten, wie kann ich da was besser machen oder nicht, weil ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Roses Revolution Day kennt, da geht es einfach darum, sozusagen alle Frauen, die Gewalt in der Geburtshilfe erfahren haben, können dann an dem Tag so eine Rose vor den Kreis erlegen. Und es kommt natürlich auch oft vor und das sollte es nicht sein. Natürlich, also ich finde, wir hatten auch, lustigerweise gestern hatten wir das Thema, was ist eine gute Geburt? Mhm. Und eine gute Geburt ist nicht nur eine Geburt, wo alles, in Anführungszeichen, was wir eben gesagt haben, rosig verläuft. So, eine gute Geburt kann auch sein, dass nachher irgendwie jetzt im schlimmsten Fall eine Notsektion passiert, aber einfach, dass trotzdem die Kommunikation nicht zwischen der Hebamme und der Frau abgebrochen ist. Natürlich ist das super, super anspruchsvoll. Also wir haben jetzt auch im SimLab haben wir so Situationen nachgespielt, wenn eine Blutung kommt oder sonstiges, dann irgendwie alles zu managen und trotzdem weiterhin Kontakt zu der Frau behalten, ey, das ist keine einfache Aufgabe. Und wenn man sein Bestes gegeben hat und trotzdem dann irgendwie nachher merkt, boah, es war echt nicht so Bombe, also keine Frage, das kann, glaube ich, schnell passieren, keine Frage. Aber dass man grundsätzlich darauf achtet, eine menschliche Umgehensweise beizubehalten. Das ist halt schon irgendwie ein Muss. Und ich glaube, dadurch, dass das Hebammenalter gerade im Krankenhaus ist natürlich auch anstrengend und stressig. Ich meine, es ist typisch Krankenhaus, wie man sich das halt auch manchmal vorstellt, gerade wenn dann viele Kreissäle voll sind, dass dann auch schnell irgendwas vergessen wird, dass dann schnell irgendwie, okay, jetzt, ich muss jetzt mal untersuchen, kann ich jetzt mal so. Ich glaube, das passiert leider schnell, aber das darf einfach nicht passieren. Und dass man da einfach dann richtig gelehrt wird, ey, wir machen es so und nicht so, einfach mit Respekt und einem guten Umgang, das ist schon wichtig. Dass man es einmal richtig gelernt hat, dann, dass es zumindest der bestmögliche Weg ist.
Total.
Einfach traumasensibles Handeln, aber auch traumasensible Sprache, das macht so einen Unterschied. Ich finde auch immer, wenn man sich mit Leuten unterhält, so viele Frauen oder so viele Familien haben so einen Satz von einer Hebamme, sei es eine Hebamme oder auch ein Arzt, so im Alltäglichen, im Kopf, der nicht mehr weggeht. Ja. Also was man für eine Macht auch hat in dieser Position, die man natürlich also super positiv ausnutzen kann, im Positiven, aber natürlich auch, wenn man nicht damit behutsam umgeht, super schlimme Sachen anstellen kann. Und da ist einfach wichtig, wirklich, dass man diesen traumasensiblen Umgang lernt. Und das wird bei uns auf jeden Fall gelehrt. Das finde ich sehr gut.
Ja. Heißt traumasensibel in dem Fall, also du hast ja jetzt ein Beispiel genannt, dass man sich klar sein muss, dass für die Frau das eine sehr, sehr zentrale, ein sehr zentrales Ereignis ist, an das sie sich wahrscheinlich noch sehr lange erinnern wird und dass man aufpasst, was man da sagt oder was genau ist da gemeint?
Also ich glaube jetzt gar nicht so und nur direkt auf die Geburt bezogen, sondern Beispiel jetzt wieder auf vaginale Untersuchung, hatten wir jetzt gerade im SimLab. Da haben wir das Thema traumasensible Untersuchung. Ist es ein Unterschied, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt eine Untersuchung, mach mal deine Beine auf so mäßig? Oder wenn ich sage, ist es okay für dich, wenn ich jetzt untersuche? Dann darf die Frau selber bestimmen, ja, ich meine, natürlich wird sie es in den meisten Fällen natürlich sagen, ansonsten kann ich ihr natürlich auch nicht sagen, wie jetzt der Stand ist. Aber das ist eine Selbstermächtigung, zu sagen, ja, ich bin damit einverstanden und nicht, dass jemand über mir einfach sagt, ich mache jetzt mal was. So, das ist ein komplett anderes Gefühl einfach, wie damit umgegeben wird, dass du selbst entscheiden kannst, das wird mit meinem Körper gemacht. Und das ist natürlich irgendwie schon wichtig, gerade in so einer Situation, wo halt, ja, wie gesagt, viele Sachen gemacht werden, die super intim sind, wo man, also wenn man da dann kein Mitspracherecht hat, das ist einfach überwältigend. Wie gesagt, wenn dann auch nicht richtig kommuniziert wird. Jetzt in deinem Fall hast du gesagt, es ist natürlich super viel passiert, aber trotzdem hattest du immer das Gefühl, du hattest jemanden, an den du dich wenden kannst. Und das macht einen riesigen Unterschied. Wenn du halt irgendwie auch nicht so richtig Vertrauen so in deine Begleitungsperson, in die Hebamme dann unter Geburt aufbaust, ist es natürlich auch einfach schwer, aufzumachen. Am Ende des Tages muss ein Körper auch ruhig sein oder muss entspannt sein, ja, damit er sich öffnen kann. So eine Muskulatur, mhm, wenn man richtig Angst hat, dann zittert man, dann sind alle Muskeln so angespannt. Der Beckenboden ist ein Muskel, der muss auch ein bisschen weich werden, sage ich jetzt mal, damit das Kind gut durchkommen kann. Das sind halt einfach da so viele Faktoren, die dazugehören und Sprache ist da halt auch ein ganz großer Punkt.
Das ist eigentlich krass, also mit diesem Satz, das stimmt tatsächlich. Mhm. Also ich habe auch zu jeder Geburt, habe ich sowohl negative Sätze, die ich gehört habe, gar nicht jetzt unbedingt von der Hebamme, sondern manchmal auch von Ärztinnen oder Ärzten und ein positiv, also so beides, bei mir Gott sei Dank beides. Aber tatsächlich auch, ja, wo ich sagen kann, ah, das weiß ich noch, das habe ich gehört oder das hat mir jemand gesagt. Eine schöne Sache, kann ich ja mal sagen, war wirklich diese Hebamme, die dann neben meinem Kopf stand und sagte, ich bin da, ich passe auf dich auf.
Das ist toll. Das ist so toll. Was das für einen Unterschied macht. Das sind einfach so ein paar Worte, aber das macht ein komplett anderes Befinden.
Und sie hat mich auch mit du angesprochen zum Beispiel. Mhm. Da hatte ich dann plötzlich das Gefühl, also die
halt
she cares, würde man auf Englisch sagen. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr so eine distanzierte, ja, du bist die Patientin und morgen habe ich wieder eine andere. Ich weiß auch nicht genau, was war. Ja. Kam bei mir zumindest so an. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, jetzt kriege ich Tränen in den Augen.
Das ist mir gerade. Und ich hatte ja nicht die Situation, aber aus der Empathie heraus. Aber ich finde, das macht mir irgendwie ein kleines bisschen Hoffnung, wie du das beschreibst. Also dass euch das jetzt, dass das halt jetzt heute so klar ist und dass das auch ein wichtiger Punkt in eurer Ausbildung ist, wo ihr drüber sprecht. Also das finde ich ganz, ganz toll. Eine Frage, die ich im Zuge dessen noch habe. Es gibt ja, ich nenne das jetzt mal alternative Geburtsmethoden, vielleicht ist das falsch benannt. Damit meine ich so Sachen wie Hypnobirthing, also dass man vorher einen bestimmten Geburtskurs macht, wo man so mentales Training, nenne ich das mal, macht, lernt. Oder dann gibt es ja auch Geburtshäuser, die eben auch nicht angeschlossen sind an eine Klinik. Lernt ihr dazu irgendwie was im Studium?
Also erster Punkt, sage ich jetzt mal, beim Hypnobirthing ist es eigentlich, also das kann man sowohl außerklinisch als auch klinisch machen. Das ist eigentlich eine,
so eine Atemtechnik,
eine
oder?
Geburtsmethode, kann ich jetzt mal so sagen, wo du versuchst, in so eine Art Meditation reinzukommen, wo wir jetzt auch wieder beim Punkt sind, Geburt ist am besten, wenn man sich wohlfühlt, wenn man ruhig entspannt ist, entspannt ist, genau. Dass man einfach sich quasi in so eine Art Meditation bringt, dass es einfach ein sicherer Raum für sich wird. Sei es jetzt mit Visualisierung oder einfach, viele Leute hören auch so eine Meditation selber, die so gesprochen wird oder einfach Musik oder so. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, weiß ich tatsächlich gar nicht, aber einfach, dass sie so ihren eigenen Fokus bekommen. Also das bedeutet jetzt nicht irgendwie, dass man weggetreten ist oder so, dass da jemand ganz woanders ist, sondern wirklich einfach, dass man so eine richtig tiefe Fokussierung hat in seiner eigenen Ruhe quasi. Ja, also das habe ich da, also das war ja fast so bei dieser einen Frau, was ich eben erzählt habe, dass sie einfach so Augenklappe runtergefühlt und dann war sie so total in ihrem Tunnel. Ich hatte das aber bei einer anderen Frau auch gesehen, da war ich, also die Geburt habe ich selber nicht mit begleitet, aber die ist halt einfach so an dem Hebammenstützpunkt sozusagen vorbeigegangen und dann in ihren Kreißsaal gegangen. Die hatte so Kopfhörer auf, war so komplett in sich drin, hat sich von nichts ablenken lassen. Das ist schon wirklich spannend, auch einfach zu sehen, wie so innere Kraft irgendwie da auch wieder so zum Vorschein kommt, dass man irgendwie so komplett in seinem so Tunnel auch mäßig sein kann. Dann teilweise übernehmen dann auch die PartnerInnen so die Kommunikation dann mit der Hebamme, dass die Frau sich wirklich weiterhin einfach konzentrieren kann. Das ist schon spannend zu sehen. Aber wie gesagt, das sieht man im Krankenhaus. Ich gehe mal davon aus, das sieht man dann auch in Geburtshäusern. Da waren wir noch nicht. Das kommt noch.
Genau. Ah, ihr geht auch in Geburtshäuser?
Genau, da kann ich eigentlich gerade den Punkt ansprechen. Wir haben auch ein Externat. Also das kommt bei uns im sechsten Semester. Da sind wir, ich glaube, einmal 8 Wochen, einmal 6 Wochen. Kann man sich halt einfach bei einer freiberuflichen Hebamme, sei es jetzt auch in einem Geburtshaus, kann man sich dann anmelden sozusagen. Mhm. Und dann verbringt man da seine Zeit und darf was von denen lernen. Ich bin jetzt in 2 Geburtshäusern, da bin ich mal gespannt. Und dann begleitet man dann halt auch mehr diese Schwangerschaft auch einfach mit. Da hat man ein bisschen mehr Einblick und einfach ein anderes Setting. Da bin ich mal gespannt drauf.
Sehr cool. Jetzt gehen wir doch mal über zu, jetzt ist das Baby da und da bist du ja immer noch in Charge. Also du musst, es hört also nicht mit der Geburt auf. Das heißt, ab dem Moment, wo das Baby da ist, befinden wir uns in dem dritten Stadium, nämlich im Wochenbett. Okay, und da, was macht die Hebamme da?
Also wenn wir noch weiter im Krankenhaus-Setting bleiben, dann erst kommt quasi die Frau auf die Wochenbettstation. Was sind so typische Prozesse quasi, die gerade so in den ersten 2-3 Tagen sich verändern, ist der Milcheinschuss. Wie kann ich eigentlich mein Kind ernähren? Wie geht man damit um? Und natürlich so diese typische, ja, Babypflege sozusagen, Windel wechseln, so der Alltag beginnt dann halt einfach als kleine Familie, dass man da unterstützt und hilft. Und wie gesagt, gerade dann einfach die Stillförderung ist dann auch so ein großer Teil einfach der Sache. Natürlich wird das dann ein bisschen ausgedehnter, wenn man dann nicht mehr im Krankenhaussetting ist, sondern zu Hause ist, dass man da auch einfach ein bisschen intensiver noch drauf eingeht. Dann ist ja alles auch in Ruhe und dann nicht mehr so zwischen Tür und Angel, dass man einfach so darauf guckt. Dann, wie gesagt, auch die, ja, wie gehe ich mit dem Kind um? Wie, ja, sage ich jetzt auch mal so Basics, wie halte ich das überhaupt gerade so in den ersten Tagen, ne? Dann geht man dann irgendwann über auch gerade so die Bindung fördern zwischen Kind und Familie. Mhm. Dann natürlich auch im Wochenbett Hormonumstellung. Das bedeutet dann, ja, bei manchen Frauen kommt dann auch so diese Baby Blues, das so ein bisschen Hormonabfall, Stimmungsabfall, dass man da auch einfach zur Seite steht und unterstützt und hilft. Genau, also so ein paar Sachen sozusagen davon. Dann auch irgendwann Rückbildung ist dann auch so das Thema.
Stimmt, ja, genau.
Das ist natürlich auch wichtig.
Rückbildung bedeutet, dass also ich habe ja vorhin gesagt, ne, es wird alles weich, wirklich alles. Und die Rückbildung bedeutet, die Gebärmutter hat sich auch ganz, ganz doll ausgedehnt und dass die sich wieder zurückbilden kann und auch sonst, ne, Beckenboden wieder fester wird, dass alles sich wieder so ein bisschen
wieder zurechtruckelt.
Genau.
Genau. Ja. Ich meine, gut, gerade, das hatte ich auch noch vergessen, gerade im Krankenhaus ist natürlich dann auch wichtig, dass man einfach diese, ja, physiologischen Rückbildungsprozesse vom Körper dann auch beobachtet. Sei es jetzt, was du auch gerade gesagt hast, der Uterus ist natürlich wichtig. Ist der fest oder kann er sich nicht richtig kontrahieren, also zusammenziehen? Blutet der noch oder so, dass man halt da schaut, wie man vorgeht? Genau, also sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, physiologischen Rückbildungsprozesse, dass man sich die genauer anguckt, dass da alles auch wirklich okay ist. Und dann, wie gesagt, kommen halt einfach diese anderen Sachen wie Stillförderung, Umgang mit Kind und genau, dann kommt das alles noch dazu.
Was ich mir teilweise echt stressig vorstelle, ist dieser, also das habe ich mir wirklich jedes Mal auch so vorgestellt, ist dieser Moment, wo du hast eigentlich eine Patientin und plötzlich hast du zwei. So.
Ja.
Oder wow, drei. Also je nachdem, wie viele Babys auf die Welt gekommen sind, ja. Ich stelle mir immer so vor, du hast da irgendwie so deine Patientin, die Mutter, die irgendwie jetzt Probleme beim Stillen hat und ich weiß nicht was und da tut irgendwas weh oder, also ich gehe jetzt nicht in die Details, da sind unterschiedliche Dinge, die da wirklich sehr unangenehm sein können und dann hast du ein Baby, das auch noch irgendwie ganz angeguckt und untersucht und versorgt und alles werden muss und die Mutter hat noch gar keinen Plan, wie das alles geht und dann hast du ja die ganze Zeit diese zwei, das ist doch sicher auch herausfordernd, oder?
Ja, also ich muss sagen, gerade so am Anfang ist das natürlich schon okay, wie managt man das jetzt eigentlich? Hm. Dann auch nochmal Unterschied im Krankenhaus oder, ich meine, da ist ja alles so, ich sag jetzt mal so typisch, morgens geht man ja erstmal so seine Runde, macht ja, Vitalzeichen, so Blutdruck messen und so, das Ganze. Da gibt es ja so ein bisschen mehr seinen Ablauf. Aber ich finde dann so, wenn man zu Hause im Setting ist, also da, was wir auch im SimLab geübt hatten, das ist dann schon okay. Jetzt muss man sich erstmal koordinieren, wie mache ich das jetzt erst? Mache ich jetzt erst die Frau oder mache ich erst das Kind oder irgendwie gleichzeitig, dass man sich da schon irgendwie ja organisieren muss, dass das nicht irgendwie super unbeholfen aussieht. Aber ja, ich würde sagen, Übung macht den Meister. Ich bin auch mal gespannt jetzt, wenn man da wirklich jetzt in die Welt, sag ich jetzt mal, irgendwann rausgelassen wird und dann so seinen ersten Wochenbettbesuch hat, da bin ich auch mal gespannt. Aber ja, wir werden sehen.
Das klingt für mich also schon sinnig, auch diese Kombination eben aus dem theoretischen Lernen an der Universität und dem praktischen Lernen in dem praktischen Teil, weil ja, ja, also irgendwie jetzt, wo so aus deinen Erzählungen habe ich das Gefühl, das ist schon stimmig, so anatomisch das zu lernen, okay, und dann lerne ich aber in der Praxis, wie gehe ich damit um, etc. Und aha, ich habe hier gelernt, so kann ich das theoretisch testen, war vielleicht noch in einem Simulationslabor und dann mache ich das aber mal tatsächlich oder gucke erst noch mal jemandem zu.
Definitiv. Ja. Also finde ich auch, es ist natürlich auch schon auch anstrengend zu Zeiten. Mhm. Also man muss sich das halt so vorstellen, wir haben natürlich dann, ja, im Semester die normale Uni, also normale Vorlesungszeit, ja. Dann geht's direkt halt über in die Klausuren. Ich weiß nicht, im normalen Studium ist es ja eigentlich so, dass man dann in der semesterfreien Zeit hat man dann ja so seine Klausuren.
Ja.
Bei uns ist das dann halt direkt anschließend, sage ich jetzt von den letzten 2 Wochen oder so dann von der Uni, dass man dann seine Klausuren schreibt. Mhm. Und dann geht man natürlich auch bündig direkt über ins Krankenhaus. Das heißt, es ist natürlich schon, ja, es ist schon eine Belastung, ja, ab und zu, definitiv. dass man sich da halt auch richtig organisieren muss. Ja, also es ist schon anstrengend. Man wächst natürlich irgendwie mit der Zeit, dann wird das ein bisschen, man gewöhnt sich einfach so daran an den Rhythmus, aber also es wäre gelogen, wenn es nicht anstrengend wäre.
Okay. Ja. Jetzt sind wir ja gerade so ein bisschen zu dem theoretischen Teil und dem Studienleben abgebogen. Da habe ich nochmal eine Frage. Du hast ja gesagt Klausuren. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass du aber auch gesagt hast, ihr habt wissenschaftliches Arbeiten und Hausarbeiten.
Genau.
Kannst du mal ein Beispielthema nennen, damit man so ein Gefühl für bekommt, was man neben dem praktischen Teil auch bei dem theoretischen denn dann so macht?
Genau. Also was da halt spannend ist, natürlich da ist auch der wissenschaftliche Teil super vielfältig, dadurch, dass wir Medizin haben, aber auch Gesundheitswissenschaft oder auch Sozialwissenschaft. Also das bezieht sich ja dann alles auch so in das Thema rein. Weiß ich, also wenn man jetzt so thementypisch mal durchgeht, da kann man auch zur fetale Entwicklung, kann man da auch irgendwie direkt anfangen, wenn das einen interessiert. Oder Stillförderung oder ich weiß nicht, auch einfach so kontinuierliche Betreuungsmodelle oder so. Mhm. Also das ist ja super vielfältig. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich so für eine hatte. Ja. Also ich hatte so Themen wie meine allererste war die Auswirkung von Babymassagen. Da waren wir noch. Ah. Das war also auch richtig interessant, das war ganz cool. Dann hatte ich die Auswirkung von Adipositas und Prävention, also wie man da so vorgehen kann. Und dann
also wenn eine Schwangere...
Genau, wenn eine Schwangere Adipositas hat, also Fettleibigkeit hat, wie man dann da so mit umgehen kann oder das auch präventiv, wie man da präventiv angehen kann. Mhm. Und dann jetzt meine letzte war die Rolle der Hebamme in der kultursensiblen Betreuung. Also da ging es halt dann darum, ich meine, Frauen mit Migrationshintergrund, wie die im Vergleich zu anderen Frauen sozusagen die Betreuung wahrnehmen. Mhm. Also das heißt, da hat man halt auch einen super breit gefächerten Themen, Ball, sage ich jetzt mal, dass man, will man eher so in die medizinische Richtung oder eher einfach in dieses wirklich typisch Hebamme, ich möchte schauen, wie ich die Bindung zum Kind aber auch fördern möchte, dass man so psychosozial angehen kann. Dann hatten wir halt immer so von Semester zu Semester hatten wir so andere Schwerpunkte. Zum Beispiel jetzt hatten wir halt psychosoziale Aspekte, dass wir eher so da drauf geguckt hatten. Mhm. Genau, also das ist immer cool. So ein bisschen variiert. Ja.
Also ich stelle mir das zumindest cool vor, weil ich kann mir dann ja als Studie ein Thema raussuchen, was ich persönlich nochmal besonders spannend finde, wo ich nochmal tiefer eintauchen will, wo ich mehr verstehen will, als was ich gelernt habe. Und für eine Hausarbeit recherchiere ich dann ja selber, schreibe das zusammen und packe dann auch eigene Gedanken rein. Das ist ja fast, ich finde das völlig gut.
Mhm. Voll, auf jeden Fall. Also ich glaube, Leuten, die das gerne schreiben, so dann ist es definitiv gut. Ich muss sagen, ich glaube, ich sehe mich nicht so in der Forschung, auch einfach, weil ich Hausarbeiten wirklich nicht so gut schreiben kann. Aber das kommt vielleicht auch noch. Ich habe jetzt noch die Bachelorarbeit vor mir, Mensch, vielleicht sehe ich mich dann doch irgendwann in der Forschung. Wir drücken mal die Daumen, aber ich weiß nicht. Aber definitiv, also für Leute, die daran auch Spaß haben, ist das super cool, dass man halt so diese beiden Komplexe hat. Und dann auch für später rein theoretisch, dass man halt auch in die Forschung gehen kann, dass man die Möglichkeit jetzt auch hat. Das ist natürlich schon noch eine Bereicherung, was ganz cool ist. Ja,
ja, und durch das Studium, ich hoffe, dass das passiert, hebt sich vielleicht auch so ein bisschen das Ansehen deines Berufes, den du ergreifen wirst. Und weil das einfach ein sehr, sehr wichtiger und sehr sinnvoller Beruf ist, habe ich sehr die Hoffnung, dass sich das, dass sich dadurch vielleicht was tut durch diese Akademisierung. So, ich habe noch eine wichtige Frage. Und zwar, gibt es so einen schönsten Moment in deinem bisherigen Studium? Und möchtest du den mit uns teilen? Gab es irgendwas, was dich besonders stolz gemacht hat oder was dich besonders bewegt hat im positiven Sinne?
Gerade wenn man so ganz am Anfang in den Kreis da reingeworfen wird, sage ich immer in Anführungszeichen, ist es schon auch ein bisschen überfordernd. Also gerade so eine emotionale Situation, dann manchmal wird es auch ein bisschen stressiger und dann ist man so, ich weiß gar nicht, wo jetzt der Tupfer ist, den ich hier anreichen soll, dass man so wirklich auch so einfach in einer Stresssituation ist. Und dann ist es dann so, ich weiß nicht, einer meiner ersten Tage und ich war wirklich so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann war ich bei einer Geburt dabei, aber die war dann auch richtig schön und dann, also auch von der Hebamme, die Begleitung war richtig toll. Da war gerade Übergabe oder so. Und dann am nächsten Tag, das Kind war dann da und dann am nächsten Tag hat die Familie dann halt nochmal so an der Tür geklingelt sozusagen und dann haben die gesagt, boah, ihr habt das so schön gemacht und gerade dann in so einer Situation war das natürlich dann einfach super stärkend, weil man dann gedacht hat, okay, ich glaube, vielleicht wird es doch was so, obwohl man überhaupt keine Ahnung eigentlich gerade davon hat und ich da nur ein Bein gerade gehalten habe und ein bisschen hin und her bewegt habe für mich dann in der Situation, um ein bisschen Platz im Becken zu schaffen. Das hat der Frau irgendwie so geholfen, da habe ich gedacht, wow, okay, vielleicht wird es doch was. Also das war dann schon irgendwie schön. So sehr bestärkend, dass man dann doch so merkt, dass man in vielen kleinen Sachen, wenn man auf die Frau hört und wenn man mit ihr spricht und fragt, ey, ist das okay, so wie ich das mache oder kann man das anders machen oder so, dass man dann schon auch einfach so die Rückmeldungen von der Frau hört und das einfach, egal wie das ist, ob sie jetzt sagt, ey, mach's so weiter oder mach's nicht weiter, dass das super bestärkend ist, weil man halt einfach direkt im Kontakt zu der Frau steht und das ist wirklich sehr positiv angenehm. Aber da auch einfach grundsätzlich so, es gibt so viele Geburten, wie gesagt, wo man einfach sieht, wie diese enorme Kraft kommt. Und dann eigentlich immer am schönsten, wenn dann so auf einmal das Kind da ist und dann die Familie dann so richtig gespannt gucken, okay, wer ist denn das jetzt eigentlich, der da auf die Welt gekommen ist? Und dann irgendwie so diese laute, angenehme Stille, die so danach im Raum entsteht, die ist richtig, das ist schon sehr schön.
Oh, das toll. Stimmt. Das hast du sehr gut beschrieben. Sehr schön, vielen Dank.
Und deine Augen glitzern so richtig, wenn du darüber erzählst. Sehr cool.
Schön. Was würdest du denn sagen, für wen ist das Studium geeignet? Also wer sollte dieses Studium und diese Ausbildung auch dazu machen?
Ich glaube definitiv Leute, die Spaß daran haben, erstmal in emotionalen Geschehen dabei zu sein. Wie gesagt, dann einfach diese Kombination aus medizinischem Interesse, aber auch an sozialem Interesse, mit Menschen arbeiten, dass man aber auch flexibel ist. Krankenhaus, besonders Krankenhaus, aber Geburt allgemein ist immer anders. Es ist kein Schema F, was so und so abläuft, sondern es ist halt immer unterschiedlich, dass man da einfach flexibel ist und Spaß hat immer an Veränderungen. Ja, viel Kontakt, wie gesagt, mit Menschen, dass man Spaß ja auch am Reden hat, am ja, Kontakte knüpfen mit Menschen und diese emotionale Tiefe aber auch Spaß hat zu knüpfen sozusagen. Ja, also ich glaube, so Leute, die halt wirklich lieber, okay, ich gehe jetzt zur Arbeit und dann ist das jetzt aber auch vorbei nach meinen Stunden und jeden Tag das gleiche. Ich meine, wir haben halt auch Schichtdienst an einem Krankenhaus, das ist dann ja eh nochmal anders. Genau, dann ist es eher nicht für Leute, die dann ein bisschen unflexibler sind. Aber definitiv einfach, ja, Spaß an so einem emotionalen Part der Familie dabei zu sein. Und ja.
Cool. Letzte Frage von meiner Seite wäre, welche Veränderungen würdest du dir wünschen für deinen Beruf? Also, oder für das, was du in deinem Beruf tust, gibt es da irgendwas, wo du sagst, wenn wir jetzt bei Wünsch dir was wären, das wäre cool, wenn sich da was verändern würde?
Also klar, ich würde mir natürlich, gut, ich kenne jetzt nur das Arbeitsumfeld Krankenhaus erstmal, da würde ich mir schon einfach wünschen, dass aufgrund der hohen Belastung merkt man halt auch einfach schnell, dass man so seine, ja, ich meine, ich gehe davon aus, dass jeder das mal gelernt hat, dass man einen sensiblen Umgang mit Menschen pflegen sollte. Fände ich komisch, wenn nicht. Aber dadurch merkt man das halt einfach.
Wir haben uns jetzt gerade, ich muss es kurz sagen, Annabelle und ich haben uns gerade einen Blick zugeworfen. Wir sind uns nicht so sicher, ob das jeder lernt.
Ich glaube, aber gut. Wir entwickeln uns gerade weiter als Gesellschaft in diesem Bereich.
Aber es wäre schön, ja, aber sprich weiter. Ja.
Also ich sag mal, besonders im Bereich Hebamme, sag ich jetzt. Lassen wir mal alle anderen Berufsgruppen weg. Aber ich denke, als Hebamme, ich meine, man geht davon aus, dass man, ja, dass es eine super intime Situation ist. Und dass es gerade für, ich meine, nicht jede Frau bekommt viele Kinder. Viele Frauen haben das Erlebnis nur ein, zwei Mal in ihrem Leben. Und dass man irgendwie, ja, eigentlich dem bewusst sein sollte, dass man das dann auch, ja, diese Besonderheit und diese Stärke eigentlich bestehen lässt, weil ich glaube, wie gesagt, wenn es gut läuft, dann, also sei es jetzt ein gutes Outcome oder auch ein schlechtes Outcome, es ist ja erstmal egal, aber einfach, wenn eine gute Geburt stattfindet, dann ist es so bestärkend für eine Person, aber wie gesagt, auch einfach, man kann so schnell einem Menschen diese Bestärkung wegnehmen und das ist einfach traurig und ich denke, dadurch, dass halt einfach so eine hohe Belastung auch in Krankenhäusern ist, geht halt oft dieses eigentlich gelernte Verhalten halt auch schneller zugrunde so, als ja, das eigentlich sein sollte. Und das ist natürlich dann schon einfach schade. Und ich glaube, man sieht bei Krankenhäusern, die gut aufgestellt sind, wo, sag ich jetzt mal, auch häufiger einfach so Trainings oder so vielleicht nochmal stattfinden, dass man einfach als Team gut zusammenwächst, aber auch einfach so, ja, jetzt nochmal Schema F quasi auch hat, sag ich jetzt mal, für Notfallsituationen oder sonstiges, dass man einfach weiß, so arbeiten wir zusammen und so funktioniert das, dass man einfach auch besser aufgestellt ist, auch für sich selber. Also ich meine einfach, wenn man selber das Gefühl hat, ich gegen den Rest der Welt, so das läuft dann nicht. Also ich glaube schon, dass einfach, wenn Hebammen gut zusammenarbeiten, dann unterstützt man sich selber. Mhm. Und ja, ich glaube einfach, da das wäre schön, wenn da, ja, einfach sich in dem Sinne was tun würde, dass man einfach nicht so ausgelaugt wird von seinem Beruf. Weil dafür ist es irgendwie zu schön und zu besonders, dass irgendwie so dieser, ja, Sparkle weggeht,
ja, sag ich mal. Ja, und da müssen glaube ich, einfach Strukturen angegangen werden, auf die ihr gar keinen Einfluss habt, sondern ja, wo man einfach sagt, okay, in der Geburtshilfe braucht es einfach mehr Geld, mehr Personal und so weiter und so fort. Und da muss irgendwie vielleicht auch anders abgerechnet werden, als es vielleicht gerade tut. Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele Sachen, die ja die Gesundheitspolitik da ändern kann, hoffentlich, um das besser für euch zu machen. Ja. Aber es ist schon mal schön zu wissen, dass einfach du sagst, dass die meisten einfach oder eigentlich alle diese mit diesem Mindset reingehen, dass sie ja, dass sie der Frau eine schöne Geburt ermöglichen möchten, ja. Ja. Und eine selbstbestimmte Geburt, genau.
Ja, definitiv.
Du hast ja gerade auch viel vom Krankenhaus gesprochen. Letzte Frage meinerseits, wo siehst du dich denn beruflich? Also es gäbe ja sowohl Wissenschaft, hast du auch schon mal thematisiert, ne? Also du kannst ins Krankenhaus gehen oder eben auch ein Geburtshaus oder als freiberufliche Hebamme arbeiten. Hast du da schon eine Idee oder lässt du das erst nochmal auf dich zukommen?
Also ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, bei mir wird es jetzt erstmal so sein, dass ich schon ein bisschen im Krankenhaus arbeiten werde. Aber ich glaube, wenn ich 100% im Krankenhaus arbeiten würde, wie gesagt, hätte ich auch die Angst, dass so dieser Zauber, sage ich jetzt mal, so ein bisschen davon weggeht. Deswegen, ich glaube, ich könnte mir einfach vorstellen, dass man, sage ich jetzt mal, 70% im Krankenhaus arbeitet, dann aber nebenbei noch irgendwie Hausbesuche macht, sei es jetzt Vorsorge oder Nachsorge. Mhm. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt aber auch wirklich gespannt auf das Geburtshaus, wo ich jetzt sein werde. Wie das da so abläuft, danach sprechen wir uns nochmal.
Ja, sehr gut.
Aber genau, also darauf freue ich mich schon auch definitiv. Ich glaube halt für mich, ich finde es dann halt schon auch ganz angenehm, in so einem Angestelltenverhältnis zu sein, gerade so am Anfang. Ich meine, ich kenne mich da halt noch nicht so wirklich aus, wie das auch aussieht mit versicherungstechnisch und so. Jetzt gerade fühlt sich das halt so ein bisschen sicherer, in Anführungszeichen, für mich an einem Krankenhaus zu arbeiten, wenn ich krank bin oder so, da ich trotzdem mein Gehalt bekomme. Aber wie gesagt, davon, das lerne ich noch. Vielleicht ändert sich das dann auf einmal komplett, aber so im Zuhause-Setting habe ich schon auch wirklich sehr viel Lust drauf.
Ja. Also so eine Kombi.
Genau.
Aktueller Stand.
Okay, sehr gut. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank
dir, dass du da warst und dass du uns von deinem spannenden Studium und der Praxis erzählt hast und dem Beruf, den du ergreifen wirst. Ich finde das total cool, weil wir so konkret einfach wissen, worauf das hinausläuft. Mhm. Das wissen wir sonst bei unseren Studienfächern nämlich nicht so konkret oder können es zumindest nicht so klar formulieren. Bei dir war das jetzt sehr, sehr praktisch und das fand ich sehr interessant. Und vielen, vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast.
Ich finde es auch immer so spannend, allgemein jetzt seist du oder allgemein andere Leute, immer wenn man erzählt, dass man Hebamme wird, werden die Menschen irgendwie so ein bisschen anders, so im Positiven. Auf einmal sind die super offen und haben so dieses Vertrauen, ey, das ist irgendwie, das ist so eine Person, da kann ich das Vertrauen, so, da kann ich vertrauen. Das finde ich irgendwie immer richtig, richtig spannend. Und auch in dem Sinne nochmal, ich glaube, man darf das echt nicht ausnutzen, dass man diese Offenheit so auf einmal von den Menschen bekommt. Und da auch nochmal, was ist eigentlich das Tolle so an Hebamme, dass man so ein riesiges Vertrauen und so viel Offenheit von den Menschen gewinnt auf einmal, dass irgendeine Frau erzählt auf einmal von ihren Geburten. So, das hat jetzt auch nicht jeder, dass man auf einmal so intime Gespräche mit jemandem führt. Und ja, wie gesagt, dass man da auch einfach das schätzt und aufpasst und ja.
Sehr schön.
Sehr, sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Vielen Dank für dein Vertrauen auch, dass du dich heute hier mit uns in diesen Podcast-Aufnahmeraum gesetzt hast. Also es hat mir auch richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Ja,
ganz großes Dankeschön.
Ich hätte auch gerne noch mindestens eine Stunde weitergesprochen. Auf jeden Fall. An euch auch eine gute Zeit. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Lasst euch überraschen, was da dran kommt und habt bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.